Vielleicht bist du schon etwas länger im Glauben und du bist vielleicht in eine Kinderstunde gegangen, längere Zeit, und du kennst alle möglichen Geschichten aus der Bibel. Dann geht es dir vielleicht so wie mir und ganz vielen anderen Christen. Ich kann dir irgendeinen Namen aus der Bibel sagen und du verknüpfst es direkt mit einer Geschichte. So könnte ich dir den Namen Jona sagen und du würdest an einen Fisch denken. Und ich könnte dir den Namen Simson sagen und du würdest an Kraft denken oder vielleicht an lange Haare. Und ich könnte dir den Namen Daniel sagen und die einen würden denken an eine Löwengrube und die anderen würden denken an einen Feuerofen. Und heute soll es auch um Daniel gehen. Und ich denke, bei Daniel und seinen Freunden zieht sich ein Gedanke durchs Buch durch und das ist standhaft zu sein für den Herrn. Standhaft für den Glauben. Und da geht's vielleicht manchmal darum, da gibt's ein Verbot, sie dürfen nicht mehr beten und Daniel entscheidet sich trotzdem zu beten, trotz Konsequenzen und er ist standhaft. Da gibt's eine andere Geschichte, seine Freunde sollen sich niederwerfen vor einem Standbild und sie machen's nicht und bleiben dem Herrn treu und müssen dann dafür in einen Feuerofen. Das sind Geschichten, die wir kennen. Aber ich glaube, in Daniel 2 gibt's eine Geschichte, wo Daniel auch Standhaftigkeit beweist, die gar nicht so auf dem Schirm ist. Standhaft, wenn alles von dir abhängt. Logischerweise geht's heute um Daniel. Aber es geht nicht nur um Daniel, sondern es geht heute auch um diesen Mann hier. Und das ist Nebukadnezar. Ja. So hat er ausgesehen, wer es noch nicht wusste. Nein, natürlich nicht. Irgendwie anders hat er wahrscheinlich ausgesehen. Nebukadnezar ist ein Mann, der unfassbar stolz ist, ja. Also, es hat auch irgendwie einen Sinn und das ist irgendwie auch berechtigt, dass er so stolz ist, weil er unfassbar viele Erfolge in seinem Leben erreicht hat. Ja, er ist vielleicht sogar zu der damaligen Zeit der Weltherrscher, der größte Mann der Welt. Er hat das Gefühl, alles hängt von ihm ab. Nichts ist ihm unmöglich und er kann bewegen, was er will. Er hat Männer hinter sich stehen, wenn er ihnen irgendwas sagt, die machen's. Oh, es ist egal, was es ist, sie werden's tun. Dieser Mann hat einer der jüngsten Siege, oder einer von seinen jüngsten Siegen war über Juda. Er hat Juda gefangen genommen, weggeschleppt. Und ich weiß nicht, ob zu der Zeit er schon komplett Juda weggeschleppt hat, aber auf jeden Fall ist unter den Weggefangenen Daniel und auch seine Freunde. Und Daniel und seine Freunde kommen an den Königshof und sie werden ausgebildet zu Weisen. Und da befinden wir uns. Und ich sage euch, Kapitel 2 fängt so absurd an. Weil dieser gestandene König hier in einem Bett liegt und nicht schlafen kann. Er kann nicht schlafen und es liegt nicht daran, dass er irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, weil er irgendwie zu viele Ländereien weggenommen hat, Menschen umgebracht hat, wo es nicht notwendig war, sondern dieser Mann hat einfach Albträume. Er ist ein gestandener König, der unfassbar stolz ist und Albträume bekommt und nicht mehr schlafen kann. Und das klingt so absurd, also was ist da los? Und es gibt so einen Traum, der ihm so sehr nahe geht, dass er das Gefühl bekommt, ich brauche heute die Deutung, ich muss eine Deutung bekommen. Wenn ich die nicht bekommen werde, werde ich keinen Frieden mehr finden. Ich brauche diese Deutung. Jetzt ist dieser Mann ja super mächtig, ja. Der hat alle möglichen Leute bei sich. Und dann auch Sterndeuter, Magier, etc. Alles Männer, die dafür bekannt sind, sie können Träume deuten, ja. Und wir lesen in Vers 4 und 5, da sagten die Sterndeuter, ja, und Sterndeuter fasst jetzt alle zusammen, die da waren, Magier, etc., alle Weisen. Da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch, König lebe ewig. Und einmal bis hierhin. Und das ist schon die nächste Absurdität eigentlich. Weil wenn man jetzt überlegt, dieser Mann glaubt ja sowieso schon, er hat keine Grenze mehr. Und dem wird auch noch zugesprochen, nein König, du sollst ewig leben. Also diese natürliche Grenze, die ihm irgendwann gesetzt ist, bekommt er hier auch noch zugesprochen. Nein, nein, du sollst nicht sterben, du sollst ewig leben. Und wir werden in diesem Kapitel auf Ewigkeit stoßen, aber die liegt auf jeden Fall nicht bei Nebukadnezar. Und die sagen weiter, die Sterndeuter, sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern, die Sache ist von mir fest beschlossen, wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser zu einem Misthaufen gemacht werden. Die Magier oder Sterndeuter, Das war deren Job, Träume zu deuten, ja. Das war damals bekannt. Was haben sie gemacht? Sie haben sich den Traum angehört, haben in ihren Handbüchern rumgewälzt und dann anhand von Symboliken, Erfahrungen oder was auch immer sie da hatten, Träume gedeutet. Das haben sie gelernt. Jetzt verlangt der König aber, dass er ihnen gar nicht den Traum sagt. Und plötzlich sind diese Magier in einer Krise. Sie merken, das können wir gar nicht bewerkstelligen. Wir haben heute nichts zu sagen, Herr König, weil wir den Traum gar nicht wissen. Was sollen wir denn erzählen? Und diese Krise, die bei dem König anfängt, die schiebt er jetzt weiter auf die Sterndeuter. Und die Sterndeuter merken, wir haben keine Chance. Wir können nichts sagen, wir können nur raten. Und wenn es nicht passt, werden wir in Stücke gehauen werden. Wenn es aber passt, werden wir stark belohnt. Alles oder nichts. Und die Chance ist gleich null, dass wir jetzt zufällig den richtigen Traum raten werden. Und so sind diese Sterndeuter in der Klemme. Der König begründet aber auch, warum er es tut. Warum er den Inhalt nicht sagen möchte. Er wirft den Sterndeutern vor, ihr wollt ja nur Zeit gewinnen. Ihr habt euch verabredet, mich mit Lügen hinzuhalten. Ja, und dann steht im Text so ein interessanter Satz, der gar nicht so einfach ist auszulegen. Da steht drinne, bis dass die Zeit sich ändert. Und vermutlich meint Nebukadnezar damit, ihr wollt mich nur mit Lügen hinhalten und ich kann es sowieso nicht prüfen. Und irgendwann ändert sich die Zeit und ich habe keine Albträume mehr. Und dann ist es mir egal, denkt ihr, ja. Dann habt ihr mich hingehalten mit Lügen und dann ist alles vorbei und dann ist gut und dann lasse ich euch in Ruhe. Aber das möchte ich nicht. Nebukadnezar möchte nicht mit Lügen hingehalten werden, sondern er möchte die richtige Deutung für diesen Traum. Und er sagt sich, wenn ihr mir den Inhalt sagen könnt, ohne dass ich ihn euch sage, dann ist das für mich schon so übernatürlich, dass es mir dann Sicherheit gibt, dass die Deutung stimmt. Und ich finde das schlau von diesem König. Ich meine, die Magier, die behaupten doch auch, dass sie mit okkulten Mächten in Kontakt stehen. Ja, dann sollten sie ja was hinbekommen. Also rein königlich gedacht finde ich das super logisch von ihm. Und die Magier merken, in welcher Situation sie stecken und werden super ehrlich. Und wir lesen in Vers 10 und 11, die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte. Weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Das ist die Antwort von diesen Magiern, die merken, sie sind völlig aufgeschmissen. Sie sagen, es geht nicht, Herr König. Niemand, kein Mensch könnte das tun, was du jetzt hier verlangst. Niemand hat das überhaupt je verlangt. Es gibt keinen König, der jemals sowas gesagt hat. Wie kommst du darauf? Das müssen Sie sich doch denken. Herr König, es gibt keinen Menschen, der das kann. Und sie sind völlig, völlig trostlos. Und guck mal diese trostlosen Worte an. Es gibt keinen als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Sie haben diese komische Hoffnung auf irgendwelche Götter, aber geben zu, die wohnen gar nicht unter uns. Wir können die überhaupt nicht um Hilfe bitten. Wir haben da keinen Draht zu. Wir sind aufgeschmissen. Wir werden in Stücke gehauen werden. Geschwister, wie krass ist es, dass wir einen Gott haben, wo wir sagen können, der wohnt sehr wohl unter den Sterblichen. Ja, der wohnt unter uns. Wenn du Christus nachfolgst, wohnt er sogar in dir. Und du musst nicht den Kopf hängen lassen, wie diese Sterndeuter, und sagen, ich habe keinen Zugang zu ihm, sondern wir haben einen Zugang zu dem Herrn. Wenn du Christus nachfolgst, dann hat er ein volles Ja zu dir und er will heute den Weg mit dir gehen. Es ist nicht nur so, dass er dir die Ewigkeit verspricht, was schon völlig verrückt wäre, was schon über alle Maßen hinausgeht, was schon viel mehr ist, als wir je verdient hätten. Nein, er will heute bei dir sein. Er verspricht dir sogar eine Gegenwart. Er will mit dir durchs Tief gehen und durch Höhen gehen. Er will heute mit dir sein. Er sagt zu dir quasi, du bist mein geliebtes Kind und ich will heute mit dir zusammen gehen. Finde ein Ja zu mir. Und ihr merkt diesen Unterschied, ja? So Trostlosigkeit von diesen Sterndeutern, aber den Trost, den Christus uns gibt. Ja, diesen Trost hat aber Nebukadnezar nicht. Er bekommt nicht, was er will. Und wenn dieser Mann nicht bekommt, was er will, dann kann das auch mal so aussehen. Ja. Er rastet komplett aus. Er ist voller Zorn und er befiehlt, alle Weisen umbringen zu lassen. Und wenn dieser Mann was sagt, wird es gemacht. Blöd, dass jetzt unter den Weisen auch Daniel und seine Freunde sind. Daniel und seine Freunde waren scheinbar gar nicht mal dabei, wo das passiert ist. Ja? Weil wenn wir weiterlesen, und wir lesen heute nicht das ganze Kapitel, das sind ein paar viele Verse, aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, Daniel weiß eigentlich gar nicht so richtig, was passiert ist. Er weiß eigentlich nur von diesem Befehl. Und er fragt nach einem Mann namens Ajoch, was überhaupt los ist. Warum gibt's diesen Befehl? Warum ist er so hart? Und dieser Ajoch ist kein geringerer Mann als der mit der unbegnadeten Aufgabe, die keiner von uns haben möchte. Er hat diese Aufgabe, alle Weisen zu töten. Und Daniel fragt nach, was hat's damit auf sich? Und er erklärt es ihm scheinbar, denn Daniel weiß im Nachhinein, worum es geht. Und er erklärt es ihm, Daniel weiß jetzt auch Bescheid. Und jetzt kommt was Verrücktes. Ja. Daniel, der vermutlich noch ziemlich jung war zu der Zeit, geht selbst zum König. Es ist unklar, warum dieser Daniel überhaupt einen Zutritt hat zum König. Ja. Ich stell mir das nicht so vor, dass du da jeden Tag rein und raus spazieren kannst, wie du willst beim König. Und dann ist er auch noch ziemlich jung und gleichzeitig noch ein Jude, der gefangen genommen wurde. Und er kommt vor den König, ja, in einem fremden Volk. Und wir lesen Vers 16. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Daniel macht da keine super Worte. Daniel kommt rein mit einer Frage. Er fragt nach Zeit. Und der König gewährt es ihm. War es nicht der König Nebukadnezar, der seinen eigenen Leuten gesagt hat, ihr wollt ja nur Zeit gewinnen? Und jetzt kommt dieser Jude rein, ja, der gefangen genommen wurde von den Babyloniern. Und er kommt rein, fragt dasselbe und der König gewährt es ihm. Er ist völlig mutig, nimmt alles zusammen, geht rein und bekommt diese Zeit. Was Daniel jetzt macht, ist das einzig Richtige, ja. Lass mal gucken, was wir jetzt gesehen haben. Da ist dieser König, der glaubt, dass alles von ihm abhängt, ja. Die große Frage, ja, was, wenn alles von dir abhängt? Standhaft, wenn alles von dir abhängt. Der König glaubt, alles hängt von ihm ab. Der Leser von der Geschichte liest über die Magier und denkt, es hängt alles von den Magiern ab. Je nachdem, was sie jetzt sagen werden, das wird passieren. Und wir kommen zu Daniel und er kriegt diese Frist und er geht jetzt zu dem, von dem wirklich alles abhängt. Er spricht zu seinen Gefährten, zu seinen Freunden, Hanania, Mishael und Asaja. Wir lesen in Vers 17 und 18. Darauf ging Daniel in sein Haus und erteilte seinen Gefährten Hanania, Mishael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen baten. Wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkamen. Daniel weiß, es hängt alles von meinem Gott ab. Das ist der am Ende sagen wird, was hier passiert. Und zu dem gehe ich jetzt. Und ich gehe nicht alleine zu ihm. Ich nehme meine Freunde mit. Ich lasse sie mitbeten. Ja. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, haben sie zusammen gebetet? Hat jeder für sich gebetet? Aber lass uns mal über unser Leben nachdenken. Wie sieht es bei uns aus? Haben wir diese Zeiten, wo wir zusammenkommen und miteinander beten für Anliegen? Und ich glaube, die Bibel spricht ein einheitliches Bild, dass immer wieder Söhne oder Kinder Gottes zusammenkommen und zum Gott beten. Und ich glaube, diese Zeit soll es geben bei uns. Und die andere Frage, hast du Zeit in deinem Leben, wo du dir bewusst Zeit nimmst, um für andere zu beten oder auch andere für dich beten zu lassen? Ja? Nimmst du dir Zeit, auch Anliegen weiterzugeben? Und ich glaube, auch da spricht die Bibel ein eindeutiges Bild, ja, dass Fürbitte ein wichtiger Teil unseres Gebets sein soll. Jetzt hinkt das hier, ich weiß, ja. Letzten Endes beten sie ja für sich selbst. Sie stehen ja in Lebensgefahr, ja. Aber ich glaube, die Bibel ist da eindeutig und sagt, es ist gut, wenn wir zusammenkommen und beten zum Herrn und wenn wir Fürbitte für andere leisten. Was passiert jetzt? Dieser Gott im Himmel, von dem alles abhängt, der lässt seine Kinder nicht im Stich. Ja, Daniel bekommt den Inhalt vom Traum, und die Deutung direkt im Doppelpack. Daniel merkt das und Daniels Antwort ist jetzt diese. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, Klammer auf, er hat mir auch die Frist gewährt, denn der König kann gar nichts tun, außer wenn mein Gott was macht. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Ja, Daniel ist völlig klar, es ist der Gott des Himmels, der Zeiten ändert. Er setzt Könige ein und ab. Die Könige haben nichts in der Hand. Er gibt Macht, er nimmt Macht, er macht, was er will. Die Zeiten ändert er. Weisheit und Macht gibt es nur bei ihm. Er ist der, von dem alles am Ende abhängt. Und Daniel spricht weiter. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott, meiner Väter, lobe und preise ich. Und ich weiß nicht, ob du mal für ein erhörtes Anliegen so gedankt hast. Ja? Weil bis hier ist es einfach nur Anbetung die ganze Zeit. Einfach nur Anbetung. Er preist Gott, den Vater. Er betet ihn an dafür, dass er ihm geholfen hat. Ja? Und das versteht mich nicht falsch. Wir dürfen Danke sagen. Wir sollen Danke sagen. Aber ich glaube, Zeiten, wo die Anbetung so übersprudelt, sind auch mal dran bei uns. Und jetzt sagt Daniel eigentlich, worum es überhaupt geht. Dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Dieser Gott im Himmel, er hat Daniel gehört. Und dieser Gott im Himmel schenkt es jetzt seinen Kindern, dass sie die Antwort haben auf die Frage, die ihnen zum Leben weiter verhilft. Ja, dass sie eben nicht in Stücke gehauen werden. Was passiert jetzt? Daniel hat jetzt die Antwort und er entschließt sich jetzt zu Ajoch. Ihr erinnert euch, Ajoch, der da die Weisen töten soll, zu sagen, bring sie nicht um. Lass sie am Leben, ja. Und jetzt ist es vielleicht für uns ganz einfach gesagt, ja klar, also jeder hat doch mindestens so viel Nächstenliebe, dass er nicht will, dass andere sterben. Also das muss doch mindestens sein. Aber ich will euch ein bisschen mitnehmen in die Situation. Daniel ist ein Gefangener. Und das sind Leute aus genau dem Volk, die ihn gefangen genommen haben, ja. Und das sind Menschen, die okkulte Dinge tun, die Daniel nicht unterstützt. Und trotzdem sagt Daniel, lass sie am Leben. Ich will nicht, dass sie sterben. Lass sie am Leben. Und das nächste, was jetzt passiert, also der nächste Vers, den ich euch jetzt zeige, der klingt nach etwas, ja. Und das ist, also man darf nicht die Bibel einfach auslegen, nach dem, wie sie klingt, ja. Deswegen möchte ich das nächste unter ein Vielleicht stellen, ja. Aber schaut euch mal an, wie der nächste Vers klingt, guck mal. Da führte Ajoch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Ajoch kommt zum König mit Daniel und es klingt so ein bisschen, als ob er sagt, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Ja, als ob er so ein bisschen die Macht auf sich ziehen will. Und ich verstehe ihn. Ja? Du stehst vor vermutlich dem Weltherrscher und du bist der Nächste, der jemanden mitbringt, der ihm helfen kann. Ja, so ein bisschen Scheinwerferlicht jetzt. So ein bisschen auf mich ziehen. Also ich helfe ihm ja auch. Jetzt kann er doch ein bisschen Anerkennung auch mal mir geben, ja. Und das klingt so ein bisschen, als ob Ajoch sagen will, jetzt hängt's von mir ab. Ich will dem Mann nichts Böses, ja, vielleicht hat's gar nicht so gemeint. Aber vielleicht hier schon. Und er steht vorm König mit Daniel zusammen. Und er merkt so, vielleicht ist es so ein bisschen, dass er auf sich zeigt hier. Ich bin's. Ich bin jetzt der, der dir hilft. Ich hab da jemanden. Daniel hingegen fängt an zu reden. Nee, erstmal die Antwort vom König. Entschuldigung, erstmal die Antwort vom König. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war. Ja, Daniel wurde im Laufe umbenannt. Ja, das hat der König so vorgeschlagen oder nicht vorgeschlagen, durchgezogen. Daniel hieß jetzt Belshazzar. Und er spricht, bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Ja, Herr König, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Danke, mir geht's durchwachsen. Dem König ist das egal, ja. Der König ist eine Sache wichtig. Bist du imstande oder nicht? Wir lesen keinen Smalltalk, gar nichts. Wir lesen einfach nur, bist du imstande? Und Daniel antwortet diesem König. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt müssen ja eigentlich die Magier daneben sitzen, wenn sie überhaupt da waren, und sagen, siehst du, das haben wir dir gesagt. Das kann ja keiner, haben wir dir gesagt. Er sagt's auch. Ja, sie müssen doch da sitzen und sagen, es ist genau das, was wir dir erzählt haben. Kein Mensch kann's, kein Mensch. Siehst du? Und er sagt's auch. Und jetzt kommt einer der schönsten Verse in diesem Kapitel. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Visionen dieses Hauptes auf deinem Lager waren diese. Ja, das ist Daniels Einleitung. Jetzt fängt er gleich an auszulegen oder ihm zu sagen, was er hören will. Ja, Nebukadnezar bekommt jetzt das, was ganz viele Menschen wollen, ja, gesagt, was in Zukunft passiert. Und wir werden gleich merken, das sieht gar nicht rosig für ihn aus. Aber Daniel verweist auf den Gott des Himmels. Er sagt, das kann kein Mensch, kein Mensch. Es hängt von niemand Menschlichen ab hier, sondern es hängt von Gott ab. Er kann es und er lässt dich heute wissen. Daniel ist standhaft. Standhaft, wenn er vom König steht und wirklich alle denken müssen, es hängt von Daniel ab, weil er da steht und die Antwort hat. Jeder in diesem Raum muss denken, es hängt von Daniel ab. Aber Daniel sagt, nein, es hängt nicht von mir ab, es hängt von Gott ab. Und wir lesen weiter, Daniel lässt nicht los. Er hat schon gesagt, dass es nicht von ihm abhängt, aber er macht trotzdem weiter. Dir, Könige, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und die, der die Geheimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Ja, Daniel weiß nicht nur den Inhalt, nicht nur die Deutung, sondern Daniel weiß sogar, womit sich der König rumschlägt, und zwar, dass Gedanken ihm aufgestiegen sind auf dem Lager. Und er macht nochmal klar, der Gott des Himmels, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Das bin nicht ich. Er hat dich wissen lassen. Und Daniel setzt noch einen drauf. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis offenbart worden, sondern deshalb, damit man den König die Deutung wissen lässt und die Gedanken deines Herzens erfährst. Daniel macht unmissverständlich deutlich, ja, es bin nicht ich, der dir das sagt. Mir ist nicht mehr Weisheit gegeben als jedem, der hier auf der Erde wäre. Ich bin nicht ein Stück besser als die anderen Menschen. Ich sag es dir nicht, obwohl ich dir gleich den Inhalt korrekt sagen werde und die Deutung korrekt sagen werde, bin es nicht ich, der dir das sagt. Es ist Gott. Daniel steht in diesem Scheinwerferlicht und alle denken, es hängt von ihm ab. Aber Daniel macht einen Schritt zur Seite und stellt Gott ins Scheinwerferlicht, weil ihm die Ehre gebührt. Und Daniel sagt, es ist der Herr des Himmels, von ihm hängt es ab. Es ist eine Sache zwischen dir, König, und dem Herrn, und ich bin Werkzeug, ich sag's dir, aber ich habe damit nichts zu tun. Es ist Gott, der zu dir spricht. Und ihr merkt vielleicht die Parallele, ja, von einem Ajoch, der vielleicht so ein Stück auf sich zeigt, von einem Daniel, der auf den Himmel zeigt, auf den Gott des Himmels zeigt. Ihr merkt vielleicht diese Gegenüberstellung von den Magiern, die trostlos sind und ihre Götter können ihnen nicht helfen. Und Daniel sagt zwar das Gleiche wie sie, dass es keinen Menschen gibt, der das tun könnte, aber Daniel sagt, es gibt Gott im Himmel und er ist sehr wohl unter den Sterblichen und er hilft, er hat mir geholfen. Und ich kann es jetzt sagen, ich kann es weitergeben. Und wir merken, Daniel standhaft könnte super stolz werden, ja. Und vermutlich würde ich super stolz werden. Aber Daniel bleibt standhaft, es hängt alles von ihm ab, jeder weiß es. Und trotzdem sagt er, nein, das ist nicht so, sondern es hängt von Gott ab und ich bin einfach nur Werkzeug. Daniel fängt an zu sagen, was der König geträumt hat. Und das wird völlig absurd, das könnte sich niemand ausdenken. Ja. Daniel sagt, du hast eine Statue gesehen und der Kopf war aus Gold. Du hast Arme und eine Brust aus Silber gesehen, Lenden und Bauch aus Bronze, Schenkel aus Eisen und die Füße aus einem Gemisch von Eisen und Ton. Ja, alleine da wären doch schon die Magier aufgeschmissen. Das hätten sie ja im Leben nicht erraten können. Und Daniel sagt, Herr Nebukadnezar, dieser goldene Kopf, das bist du. Das ist Babylon. Aber es wird ein zweites Reich kommen, das ist hier mit Silber dargestellt. Und es wird dich einnehmen und deine Weltherrschaft ist vorbei. Aber auch die werden eine Zeit haben und dann kommen die Nächsten und werden das Volk einnehmen. Und dann kommen die Nächsten, ja, die hier mit Eisen und Ton dargestellt werden. Und auch die werden wieder einnehmen, ja. Kein bestehendes Reich. Und jetzt hast du das vierte Reich. Und jetzt sagt Daniel zu Nebukadnezar, du hast einen Felsen im Traum gesehen, der losgebrochen ist. Und das war nicht irgendwie, ja, dieser Felsen ist losgebrochen, nicht durch Menschenhand, sondern übernatürlich. Und zerschlägt die ganze Statue, ja, sinnbildlich alle Reiche. Und dieser Fels wird größer, nimmt die ganze Welt ein. Und Daniel sagt, das ist ein ewiges Reich. Das ist Gottes Königreich. Was kommen wird am Ende der Zeiten? Und dann gibt es nicht mehr da wieder ein Reich, was rauskommt und das wieder erobert. Nein, Gottes Königreich ist ewig. Und Geschwister, wie Hammer ist es, dass wir mal da teilhaben dürfen. An einem Reich, was ewig ist, wo es keinen schlechten Herrscher gibt, ja, sondern wo es Christus gibt und er ist unser Herrscher. Und da ist Ewigkeit. Ja. Ich habe euch gesagt, wir werden auf Ewigkeit stoßen. Das ist Ewigkeit. Nicht Nebukadnezar. Überhaupt nicht. Sondern das ist Ewigkeit. Und wenn du Christus nachfolgst, und wenn nicht, dann lade ich dich ein, tu es heute. Das Beste ist die beste Entscheidung, die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Finde ein Ja zu Christus, folg ihm nach. Dann kannst du ewig mit ihm herrschen, in Ewigkeit. Und bist Teil von Gottes Königreich. Ja, Nebukadnezar, da könnt ihr euch jetzt reinversetzen. Ne? Was muss in einem Herrscher vorgehen, der das jetzt bekommt? Der jetzt den korrekten Traum bekommt, der diese Deutung bekommt. Und wir lesen von seiner Reaktion jetzt. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und beugte sich tief vor Daniel und er befahl ihm Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit euer Gott, er ist Gott der Götter und er der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Nebukadnezar hat keine Wahl mehr. Ist alles bewiesen worden. Er merkt, es ist Wahrheit, was jetzt hier gesprochen wird. Es ist der Gott des Himmels. Das ist Gott der Götter, sagt er. Und er kniet sich nieder vor Daniel. Und ihr müsst euch das Bild mal vorstellen, ja? Das ist der gestandene König, vermutlich sogar Weltherrscher, der kniet vor einem Juden, den er selbst gefangen genommen hat. Wie ironisch ist das? Wie absurd ist dieses Kapitel? Und da merkst du schon, es kann nicht von Menschenhand hier zugehen, weil kein Mensch würde sich sowas ausdenken. Nein, es ist ein Gott im Himmel, der die Stricke so zieht, wie er es möchte, damit sowas geschieht. Und er kniet vor Daniel nieder, ja. Und jetzt kann dir ganz berechtigterweise eine Frage aufstoßen, ja. Warum erlaubt Daniel, dass ihm geopfert wird? Ist Daniel jetzt doch gefallen? War er jetzt doch nicht mehr standhaft? Lässt du das jetzt zu oder was? Das kann es doch nicht sein. Daniel, du hast ja komplett abgeliefert. Wie kannst du denn jetzt scheitern? Und das Ding ist, die Bibel gibt uns keine Antwort darauf. Und da mag es vielleicht Lösungsmöglichkeiten geben, ja? Man kann vielleicht sagen, vielleicht war es in der Kultur jetzt so, dass du da einem König jetzt nicht reinsprichst, wenn sowas passiert. Oder du sagst vielleicht, ist es einfach nicht aufgeschrieben und Daniel hat was dagegen getan. Aber vielleicht wusste Daniel auch einfach, dass dieser König sehr wohl weiß, wem die Ehre gebührt, und zwar dem Gott des Himmels. Vielleicht dachte sich Daniel, es hatte gerade gar nichts mit mir zu tun. Der König weiß, dass es der Gott des Himmels ist. Ich habe es ihm gesagt. Es geht weiter. In Vers 48. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel bat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte, aber Daniel blieb am Königshof. Der König, er steht zu seinem Wort, ja. Er belohnt diese Männer. Er belohnt eigentlich Daniel und aufhin seiner Bitte belohnt er auch die Freunde von Daniel. Jetzt möchte ich dich fragen, in welcher Situation bist du? Ja. Dir wird jetzt kein König gesagt haben, ich hau dich in Stücke. Ja. Gehe ich stark von aus und wenn, dann müssen wir, glaube ich, woanders reden. Aber du wirst durch die irgendwann mal wie durch Tiefen gehen, ja? Ein Prediger sagte mal, und das hört sich so trostlos an, aber ich kann ihm was abgewinnen. Ein Prediger sagte mal, jeder Mensch wird durch Tiefs und durch Trauer gehen müssen. Die einzige Möglichkeit, nicht durch Trauer gehen zu müssen, ist zu früh zu sterben. Ja? Es gibt Krisen in unserem Leben. Es gibt Tiefen in unserem Leben. Aber wir müssen nicht unseren Kopf hängen lassen und sagen, der wohnt ja sowieso nicht unter den Sterblichen. Ich kann zu ihm nichts machen. Nein, Gott, im Gegenteil, Gott ist heute bei dir. Und ich will es dir zusprechen, ja. Geh mit Gott durch diese Situation. Und vielleicht dauert sie schon so lange, ja. Ich möchte dich bitten, geh in Beziehung zu Gott und geh da noch tiefer rein, weil er heute mit dir den Weg gehen will. Ich kann dir Weisheit geben. Und das Neue Testament macht uns klar, er kann dir einen Frieden geben, den diese Welt nicht bringen kann. Es ist ein übernatürlicher Frieden. Keiner in dieser Welt kann dir den geben, nur Christus. Und wenn du jetzt aus dieser Krise raus bist, dann vergiss nicht, wer dich getragen hat. Ja, dann komm nicht und sag, ich habe mich durchgekämpft. Nein, dann sag, Gott war es, der mich durchgetragen hat. Er war es, ihm gebührt alle Ehre, mir nichts. Es ist der, der Unmögliches möglich machen kann, der Bedürfnisse restlos stillen kann, bei dem, wo du denkst, es geht rein logisch überhaupt nichts mehr, doch noch einen Weg findet. Das ist unser Gott im Himmel und ihm gebührt alle Ehre und Preis. Nebukadnezar denkt, alles hängt von ihm ab. Der Leser denkt, es hängt jetzt von den Magiern ab. Irgendwann denkt der Leser, nee, es hängt jetzt irgendwie von Daniel ab. Ajoch denkt vielleicht, es hängt so ein bisschen von mir gerade ab. Und Daniel weiß, nein, das ist alles Quatsch. Es hängt von Gott ab. Er ist der die Strippen zieht, der alles unter Kontrolle hat. Ein gestandener König kann nicht schlafen, wegen Albträume. Keiner kann ihm helfen, ausgerechnet nur ein Jude, den er selbst gefangen genommen hat. Alle denken, es hängt von Daniel ab und Daniel nimmt die Ehre gar nicht in Anspruch, sondern zeigt zu Gott. Der König fällt nieder vor dem Typen, den er selber gefangen genommen hat. Die vier Juden bekommen so hohe Posten, wovon Babylonier noch träumen könnten. Und ihr merkt, das ist übernatürlich, was hier passiert. Es ist der, von dem wirklich alles abhängt. Gott will heute mit dir zusammenleben. Finde ein Ja zu ihm und lebe dein Leben mit ihm zusammen. Folg ihm nach. Es hängt von ihm ab. Bleib standhaft und werd nicht stolz, weil es Gott ist, von dem es abhängt. Ihm gebührt die Ehre und dir und mir nichts. Folg ihm nach. Amen.